Der ungekrönte König der Libertären, Javier Milei, gab sich am WEF optimistisch. Er spüre einen Wind der Veränderung, einen Wind der Freiheit, der Kollektivismus und sozialistische Planwirtschaft hinwegfege. Gilt das auch für Deutschland und für die EU? Darüber spreche ich gleich mit Markus Krall. Bleiben Sie dran. Willkommen, Markus Krall, hier bei Deutsch und Deutlich. Freut mich sehr, dass Sie das zweite Mal die Zeit gefunden haben. Wir haben viel zu diskutieren, zu besprechen. Es ist ja bereits ein Zwölftel dieses Jahres ist bereits durch. Und es ist furios gestartet. Zuerst natürlich die Tragödie da in den Schweizer Bergen, in Camontana. Dann fand das WEF ebenfalls in den Schweizer Bergen statt. Und dort will ich gerade anknüpfen. Dort hat Javier Milei, ich habe ihn als den ungekrönten König der Libertären bezeichnet, war dort ziemlich optimistisch. Er sprach von einem Wind der Veränderung, der da den Sozialismus und den Kollektivismus hinwegfegen möge. Sehen Sie das auch für Europa und für Deutschland, Herr Krall?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Zanetti. Ich bin wieder gerne gekommen und herzliche Grüße an alle Zuschauer aus dem schönen Thurgau. Ja, ich sehe das auch wie Herr Milei. Ich bitte vielleicht eingangs noch meine Stimme zu entschuldigen. Die ist noch nicht ganz wiederhergestellt, aber ich hoffe, die Zuschauer werden es mir nachsehen. Ich sehe das wie Präsident Milei, weil es ist ein Prozess in Gang gekommen. Nämlich ein Prozess des Endes der Wahrheitsunterdrückung. Wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich systematisch eine immer größere Tendenz gesehen, durch Staatspropaganda, durch das Einhämmern von irgendwelchen dummen, niemals nachprüfbaren sogenannten sozialistischen Weisheiten, von sozialistischen Ideen, von falscher Kritik an einem guten freiheitlichen kapitalistischen System, von Gaslighting der Bevölkerung. Diese Sache hat mittlerweile so ihren Höhepunkt erreicht und ist wie eine Gasblase aufgestiegen und jetzt geplatzt. Und immer mehr Menschen sehen deswegen, dass die ganzen sozialistischen Rezepte und selbst dann, wenn sie nicht unter der Überschrift Sozialismus dahergekommen sind, sondern unter allem anderen möglichen Gutmenschentum dahergekommen sind, dass diese ganzen Rezepte sich jetzt quasi ja desavouieren, sie entkleiden sich, sie zeigen sich in ihrer ganzen schrecklichen Schönheit und sie zeigen sich in ihrem ganzen Versagen. Und was wir da erleben ist, dass die jungen Menschen vor allem, und das ist in Südamerika besonders frappierend, wo ja im Prinzip Milei derjenige war, der eine Welle losgetreten hat vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, die jetzt über den Kontinent rauscht, dass vor allen Dingen dort die jungen Menschen gesagt haben, wir haben von dieser Indoktrination und von all den Folgen und von den Kosten und von den leeren Versprechungen die Schnauze voll. Und umso schlechter es den Menschen geht, umso schneller sitzt dieser Lerneffekt auch ein. Deswegen sage ich ja immer, der Lerneffekt der Menschen, der kommt nicht dadurch, dass wir sie überzeugen. Da gibt es eine Minderheit, die lässt sich überzeugen. Sie können einen Dummen nicht überzeugen, den können sie nur überreden. Aber die Mehrheit lässt sich leider nicht überzeugen mit Argumenten. Die Mehrheit wird überzeugt durch Schmerz, also durch die Katharsis.
Sie haben gerade auch den Begriff Gasblase verwendet. Jetzt hat ja die EU den Totalausstieg von russischem Gas beschlossen. Und Gas ist für die Wirtschaft enorm wichtig. Mhm. Und wenn man einen Lieferanten einfach blockiert, steigen die Preise. Also das wäre ja ein weiteres Hindernis für die europäische Wirtschaft.
Ja, nicht nur steigen die Preise, sondern was wir jetzt sehen werden, übrigens nächste Woche ist es schon soweit, spätestens am 6. Also ich habe eine Simulation gesehen, die jemand bei GROK beauftragt und dann auf X online gestellt hat, wie lange es dauert noch, bis Deutschland in die Gasmangellage rutscht. Und Gasmangellage heißt, dass nicht mehr genug Gas in den Füllspeichern ist, um sowohl Industrie als auch Haushalte am Laufen zu halten. Und damit nicht in ganz Deutschland demnächst die Rohre der Gebäude einfrieren und damit Hunderte von Milliarden am Immobilienbestand an Schaden entstehen, muss also die Gasmangellage erklärt werden. Und das bedeutet, dass die Industrie kein Gas mehr kriegt, sondern nur noch die Haushalte, die Krankenhäuser und einige wenige ganz kritische Betriebe, die für die Aufrechterhaltung infrastruktureller Aufgaben erforderlich sind. Also laut Kok ist es am 6. Februar soweit und das wird keine Sondersituation sein. Die Deindustrialisierung wird sich beschleunigen. Übrigens hat man auch Kok gefragt, wie lange dauert es denn, bis die deutsche Industrie da in die Knie geht? Wie lange können die Unternehmen die Verluste aushalten, die dann entstehen? Und die Antwort war zwischen 6 und 10 Wochen. Ja, das heißt also, wenn der Winter lang und hart wird, dann wird die Deindustrialisierung Deutschlands erst so richtig Fahrt aufnehmen. Und zwar nicht deswegen, weil das Gas teuer wäre, sondern weil überhaupt keins mehr da ist.
Aber das kann man ja eigentlich nur mit dem Todestrieb. Über den werden wir uns wahrscheinlich mal in einer Sondersendung unterhalten müssen. Sie haben mir das Buch empfohlen. Ich muss es nur noch lesen. Ich habe die Zusammenfassung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wenn eine Politik dermaßen selbstzerstörerisch handelt, wie kommen wir da wieder raus? Ich meine, der Bundeskanzler hat jetzt zwar gesagt, es sei ein strategischer Fehler gewesen, die Atomkraft abzustellen, aber geändert hat er nichts.
Also der Bundeskanzler, der macht immer das eine und 3 Monate später sagt, es war ein strategischer Fehler, nachdem das, was er gemacht hat, das Gegenteil von dem war, was er versprochen hat. Also ich glaube, dass unser Bundeskanzler bei allem Respekt vor dem Amt, aber nicht vor der Person, wirklich ein kognitives Problem hat. Ja? Also ich kann es mir alleine durch Machtpolitik und Bösartigkeit schon bald nicht mehr erklären. Man braucht schon ein kognitives Problem, um derart grandios dumme Entscheidungen zu treffen für das Land, wie dieser Bundeskanzler das macht. Also jetzt 3 Monate, nachdem er die Kühltürme von Grundremmingen hat in die Luft sprengen lassen, und ohne seine Genehmigung wäre das sicher nicht gegangen, da können wir sicher sein, stellt er sich also hin und sagt, ja, das hätten wir eigentlich gebraucht, das Ding. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass durch den Flatterstrom der Renewables in Deutschland die Gaskraftwerke die einzige Quelle sind, die wir noch haben, um die Stromversorgung im Lande zu stabilisieren. Das bedeutet, bei Gasmangellage werden wir dann auch, weil wir das Atomkraftwerk oder die Atomkraftwerke nicht mehr haben, werden wir dann auch Stromausfälle sehen. Also das, was wir in Berlin gehabt haben, das wird stundenweise, halbtageweise in Deutschland Realität werden. Dann werden die Leute in dunklen, kalten Wohnungen sitzen und frieren. Und dann nach 10, 12 Stunden kommt vielleicht wieder Strom. Man wird sehen.
Aber zu diesen Windkraftwerken hat er ja jetzt auch gerade vor wenigen Tagen gesagt, das sei auch nur eine Übergangslösung. Ja, ich meine, man kann ja nicht so viele Milliarden, hunderte von Milliarden einfach investieren für Windkraftwerke und dann sagen, das ist eigentlich nur Übergang. Irgendwann kommt dann wieder was Neues und keine Ahnung haben, was das sein könnte.
Ja, selbst dieser scheinbar versöhnliche Satz zeigt, dass der Herr Kanzler nicht nachdenkt, bevor er den Mund aufmacht. Denn die Windkraftwerke sind keine Übergangslösung, sondern sie sind gar keine Lösung. Die ganzen Simulationen, die zeigen, wie stark die Stromversorgung durch die Solar- und Windenergie in Deutschland schwankt und wie notwendig dann es ist, praktisch für die gesamte Stromversorgung eine parallele gasbetriebene Infrastruktur oder auch kohlebetriebene Infrastruktur oder was auch immer hinzustellen. Das heißt also, dass man 2 komplette Energieversorgungssysteme nebeneinander stellt, damit man sich eine Plakette hinheften kann. Wir sind klimaneutral, obwohl wir es gar nicht sind. Ja, was übrigens sowieso ein Schwachsinn ist. CO2 hat mit dem Klima nichts zu tun, aber nehmen wir es einfach mal an. Ja, sagen wir es mal, wir nennen es CO2-neutral, was dann aber auch nicht rauskommt. Das heißt also, wir bauen 2 komplett nebeneinander stehende Energieversorgungssysteme hin zu Billionenkosten, nicht zu Milliardenkosten, zu Billionenkosten. Und dann erklärt der Kanzler, dass die eine Hälfte eine Übergangstechnik ist, die abgelöst wird, sobald die seit 50 Jahren angekündigte Kernfusion marktreif ist. Ja, also mag es sein, dass es irgendwann Kernfusion gibt, die marktreif ist. Aber wenn der Herr Bundeskanzler, wie soll ich sagen, auch nur 5 Minuten Zeit mal aufwenden würde, sich die unterschiedlichen Elemente der Kerntechnologie, die wir zurzeit zur Verfügung haben und die wir absehbar zur Verfügung haben, anzusehen, dann wüsste er, dass es jetzt erstens Zeit wäre, die noch funktionsfähigen Atomkraftwerke wieder in Gang zu setzen, notfalls neue Kühltürme zu bauen. Zweitens, jetzt herzugehen und die neuen Kerntechnologien, die in China und anderswo zur Marktreife gebracht werden, aber in Deutschland entwickelt worden sind, nämlich zum Beispiel diese Fluid-Reaktoren, also diese mit die also in der Lage sind, tatsächlich auch Atommüll zu verbrennen, der dann weniger strahlt als vorher. Ja, diese neuen Reaktoren, die könnten eine Lösung sein und die sind lange, lange, lange vor dem Thema Kernfusion marktbereit und einsatzbereit. Warum kündigt der Kanzler nicht gleich den Warp-Antrieb an oder sowas oder den Antimaterie-Antrieb? Ja, das, also da frage ich mich, was hat der Mann eigentlich zum Frühstück geraucht?
Aber das sind ja jetzt doch eine düstere Einschätzung. Und ich meine, die NZZ hat jetzt gerade geschrieben, die deutsche Exportwirtschaft steckt in einer Krise. Wir wissen auch nicht, was zu tun ist. Sie knüpfen trotzdem oder sie unterstützen trotzdem Milei, der den Silberstreif am Horizont sieht. Also in Deutschland sehe ich den jetzt nicht oder schaue ich einfach zu wenig genau hin?
Nein, also ich sehe den Silberstreif mit Milei global betrachtet. Für Deutschland sehe ich den auch noch nicht. Für Deutschland heißt es, jetzt muss erstmal das kommen, was die Briten 1979 als Winter of Discontent erlebt haben. Was übrigens dann Maggie Thatcher an die Macht gebracht hat. Und das ist genau das, was wir in Deutschland auch brauchen. Wir brauchen einen Winter of Discontent. Da muss sich der Müll in den Straßen stapeln. Da muss die Energie ausfallen, da müssen die Leute frieren. Wenn auch noch die übrige Versorgung dann ein Stück weit kollabiert, dann lernen sie es vielleicht endlich, dass dieser grüne Ökosozialismus nach Marke eines komplett Unfähigen vor der Kamera, wie soll ich sagen, seine Bewegung nicht im Griff habende Kanzler, ja, dass das in die Katastrophe des Landes führt. Und wenn sie in die Katastrophe geführt haben wird, brauchen die Deutschen vielleicht alle zwei Generationen, dann ist Zeit für die Wende. Dann werden sich Mehrheiten finden. Dann wird es entweder eine absolute Mehrheit der AfD geben oder eine auf 10-12% geschrumpfte Rest-CDU wird als Juniorpartner in eine AfD-Regierung eingebaut.
Wenn das halte ich für Generationen sprechen. Was meinen Sie da? Amtsperioden oder tatsächlich Generationen oder 20, 25?
Das war jetzt Jahre mit Generationen. Also die Deutschen brauchen den Untergang. Sie haben 1945 gebraucht. Sie haben 1989, da war die DDR komplett heruntergewirtschaftet. Sie war pleite. Sie konnte ihre Menschen nicht mehr ernähren. Und jetzt, 35 Jahre später, hat der Sozialismus es in Deutschland wieder geschafft, das Land an einen Punkt zu bringen, wo absehbar ist, dass es in die Knie geht. Im Moment merken es die Leute noch nicht in ihrer Masse. Ich bitte um Verzeihung. Im Moment merken es die Leute noch nicht in ihrer Masse. Aber ein Drittel der Menschen kann sich ihr Leben heute schon nicht mehr leisten. Das wird dann mit steigenden Sozialabgaben und Ausgaben wird es ein bisschen noch übertüncht, aber das geht auch zu Ende. Das heißt also, hier wird es demnächst zu einem Wettlauf zwischen Staatstransfers und Inflationsanstieg kommen, weil natürlich die Schuldenorgie, die Herr Merz da macht, auch nicht spurlos am Euro vorbeigehen kann. Diese Schulden müssen mit neuem, frisch gedrucktem Geld alimentiert werden. Und dann lässt sich das Ganze nicht mehr tragen. Vor allen Dingen, wenn die Energie nicht mehr da ist, um die Dinge herzustellen und bereitzustellen, die man braucht, dann nützt alles gedruckte Geld nichts. Ja? Also kein Geld der Welt füllt im Moment die Gasspeicher Deutschlands auf. Das wird nicht passieren. Es ist niemand da, der verkauft. Es ist niemand da, der anbietet. Die Amerikaner, die es vor ein paar Jahren versprochen hatten, als wir unsere ganzen LNG-Terminals dahingestellt haben, für den fünffachen Preis von dem, was Russland verlangt hat, für den fünffachen Preis, die liefern im Moment gar nicht mehr. Ja? Die Russen sagen, wir haben noch eine funktionsfähige Pipeline. Ihr müsst nur sagen, ihr wollt, dann liefern wir. Überhaupt kein Problem. Aber diese politische Klasse ist in ihrer Selbstverliebtheit und ihrem Stolz und ihrer Verstiegenheit an einem Punkt angelangt, wo sie sich nicht mehr korrigieren kann.
Aber wir sind ja jetzt eigentlich in einer glücklichen Lage, dass wir praktisch im Feldversuch sehen können, verfolgen können, was funktioniert, nämlich das Modell Milei, und was nicht funktioniert, Sozialismus, egal welche Prägung, es hat noch in keiner Prägung je funktioniert. Ja, ja. Das heißt, es kann doch nicht sein, dass es 25 bis 30 Jahre dauert, bis man auch in Deutschland realisiert, in welche Richtung es gehen soll.
Ja, wir haben ja jetzt schon bald 20 Jahre gebraucht. Also im Grunde genommen ist der Sozialismus eingeführt worden von Frau Merkel. Eine sozialistische Zeitbombe, die Herr Honecker uns untergeschoben hat. Ja, die hat im Prinzip seit Anfang der 2010er Jahre angefangen, systematisch sozialistische Elemente in die deutsche Wirtschaftspolitik einzuführen. Und sie hat das sehr geschickt gemacht. Sie hat dabei auf dem Weg dahin die CDU in eine linksradikale Partei umgebaut. Das kann man nicht mehr anders sagen. Also wenn ich Gestalten wie Herrn Günther sehe, der also ja jetzt gegen Meinungs- und Pressefreiheit vorgehen möchte, dann kann ich nur noch von Linksradikalismus sprechen. Sie hat also die CDU in eine linksradikale Partei umgebaut und die Deutschen sind mitgegangen. Und das jetzt seit Anfang der 2010er Jahre. Das sind ja schon fast wieder 20 Jahre. Nur ist jetzt im Prinzip der Punkt, wo man jetzt sehen kann, dass die ganze übrige Welt wieder wächst, also außer Europa. Amerika wächst um 5%, China wächst um mehr als 5%, Indien wächst. Selbst Russland hat anständige Wirtschaftswachstumsraten, erzählt uns nur im deutschen oder im europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk keiner. Ja, alle wachsen, nur wir schrumpfen. Und wir schrumpfen nicht nur, sondern wir haben einen Kollaps unserer Industrieproduktion. Und wenn jetzt die Gasmangellage, was heißt schon zum zweiten oder dritten Mal so haarscharf an der Kante, auf Kante genäht ist, diesmal zuschlagen sollte und dafür spricht einiges. Also es gibt sogar erste Hinweise, dass die Gasmangellage schon vor dem 6. Februar eintreten könnte, möglicherweise schon am 1. Februar, das heißt also in 3 Tagen. Ja, wenn das also eintritt, dann werden wir, wie soll ich sagen, diese ganze sozialistische Schönheit sich entfalten sehen. Es erinnert mich fast ein bisschen an den Spruch, es wäre doch ein wahnsinnsinteressantes Experiment, ist, glaube ich, noch nie durchgeführt worden, ein Land zu teilen in eine sozialistische und eine kapitalistische Hälfte und dann zu gucken, 40 Jahre, wie sie sich entwickelt haben.
Also mit Nordkorea hat man das gemacht und man sieht dort vom All aus, wo die Lichter brennen und wo es dunkel ist. Also
ganz genau, also insofern, sie haben mich erwischt.
Ja, aber noch eine kritische Frage. Also, verzeihen Sie mir bitte, ich will da nicht irgendwie etwas Böses unterstellen, aber diese Begeisterung, auch das Falsche zu machen. Also einerseits Sozialismus, wie wir ihn in der DDR hatten, Nationalsozialismus, dann, ich erinnere mich, Sie sicher auch, die berühmten Gorbi-Gorbi-Rufe, man war total begeistert, was da kommt aus Russland. Und jetzt diese Richtung, jetzt ist man total gegen Russland, man baut Brandmauern und so weiter. Ist das etwas typisch Deutsches, dass man einfach so kategorisch ist in seinen Haltungen und dem anderen keine Chance gibt, sich zu bewegen?
Das ist leider so. Das ist leider ein deutsches, wie soll ich mich ausdrücken, eine der Charaktereigenschaften der Deutschen, die nicht gut sind, weil sie meistens schief gehen. Also die Gorbi-Gorbi-Rufe, die konnte ich noch verstehen, weil der hat ja im Grunde genommen Europa vom Kommunismus befreit. Ja. Dass das eine Sache ist, die auch mich begeistert hat, da schäme ich mich nicht dafür, auch wenn ich nicht Gorbi-Gorbi gerufen habe. Ich habe die Sache damals einfach analytisch betrachtet und sagt, das ist eine gute Sache, das wird den Sozialismus in Osteuropa beenden, das wird diese Länder aus der Sklaverei befreien und ihnen Wohlstand bringen. Und genauso ist es ja auch gekommen. Ja, nur dass wir jetzt in Osteuropa mittlerweile Länder haben, deren Wohlstand höher ist als der Deutschlands, weil Deutschland nicht verstanden hat, dass es eine blöde Idee ist, gescheiterte Konzepte nochmal auszuprobieren. Ja, dazu kommt, dass die Deutschen, die haben diese Obrigkeitsgläubigkeit. Also wenn die Obrigkeit sagt, dass was toll ist, dann schreien sie alle doppelt so laut. Ja, den Deutschen fehlt leider in gewissem Maße eine Freiheitstradition. Und deswegen fallen die Deutschen immer wieder auf die Schnauze. Und das liegt auch daran, dass man den Deutschen im 20. und 21. Jahrhundert bisher jedenfalls nie erlaubt hat, sich mal selbst anständig zu organisieren. Mhm. Wir haben ein Grundgesetz. Das haben die Väter des Grundgesetzes, die kluge und integre Leute waren, glaube ich, geschrieben. Aber sie haben es geschrieben unter der Überwachung der Alliierten. Die Alliierten haben dafür gesorgt, dass es keine richtige Demokratie mit Gewaltenteilung ist, weil solange Deutschland geteilt war, war es wichtig, dass sie quasi noch Eingriffsmöglichkeiten hatten, um die Deutschen notfalls unter Kontrolle zu bringen. Deswegen hat es zwischen 1949 und 89 in Westdeutschland leidlich gut funktioniert. Wenn sich damals Regierungen rausgenommen hätten, was unsere sich jetzt rausnehmen, da wäre ein amerikanischer General ins Kanzleramt gegangen und hätte 2, 3 Worte nur mit dem Kanzler gewechselt und dann wäre der bleich vor die Kameras getreten und hätte sich entschuldigt.
Ja,
ja, das wäre passiert. Aber jetzt haben wir, um das Argument zu Ende zu führen, jetzt haben wir das Problem, dass wir, als wir 1989 die Gelegenheit hatten, haben wir dann diese leider nicht vollkommen demokratische Struktur haben wir stehen lassen. Wir haben also den Mangel an Gewaltenteilung stehen lassen. Wir haben das Parteiensystem stehen lassen, so wie es ist. Wir haben das Fehlen von direkter Demokratie, obwohl im Grundgesetz sogar verbrieft, stehen lassen. Wir haben all die Elemente, die zu einer vollständigen Demokratie und zu einer vollständigen Gewaltenteilung und zu einem vollständigen Rechtsstaat gehören, quasi stehen lassen draußen vor der Tür und uns gedacht, es hat 40 Jahre funktioniert, es wird auch weiterhin funktionieren. Es hat aber nur deswegen funktioniert, weil sozusagen noch eine fünfte Gewalt jenseits der drei Gewalten und der Presse da war, und das waren die Alliierten. Und diese fünfte Gewalt ist jetzt weg. Und deswegen stolpern die Deutschen mit einer halbwegs vollkommenen, halbwegs unvollkommenen Struktur durch die Gegend und sollten sich jetzt mal langsam Gedanken machen, wie sie dieses Manko lösen. Und dieses werden sie nur tun, wenn sie nochmal richtig auf die Nase fallen.
Ja, aber das kann ja auch nicht jedes Mal die Lösung sein. Ich meine, eben diese Begeisterung, die mich einfach zum Teil schon etwas beunruhigt. Ich meine, Refugee Welcome. Man hat nicht gesagt, wir helfen Leuten, die in Not sind, sondern man hat einfach gesagt, jeder, der irgendwie zur Rückhaltung mahnt, ist ein Nazi. Jeder, der kommen will, soll kommen. Bei der Energiewende genau das Gleiche. Jeder, der gesagt hat, hey, wir müssen auch noch an die Wirtschaft denken, wurde niedergeschrien. Man hatte Brandmauern eben errichtet. Hunderttausende gingen auf die Straße, um gegen eine Partei zu demonstrieren, die gar nicht in der Regierung ist. Ist ja auch komisch, ja. Dass die Regierung finanziert Kampagnen gegen die Opposition. Ist ja auch völlig irr. Die Frage, ist es irgendwas in den Genen oder im Trinkwasser in Deutschland oder liegt es an den Institutionen, wie Sie jetzt sagen? Wenn es an den Institutionen liegt, dann wäre das ja eigentlich dann relativ einfach zu lösen.
Also an den Genen liegt es wahrscheinlich nicht, weil die Schweizer und die Deutschen sind ja diesbezüglich sogar miteinander verwandt und in der Schweiz ist es ja ganz offensichtlich anders. Und ich glaube aber, dass es institutionell bedingt ist und zu den Institutionen gehören aber auch Traditionen. Und es sind die Traditionen, an die wir daran müssen. Wir müssen endlich in Deutschland freiheitliche Traditionen begründen und wiederbeleben. Deutschland hatte freiheitliche Traditionen bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann kam das Zweite Kaiserreich und das Zweite Kaiserreich war, obwohl es eine niedrige Staatsquote hat, ein autoritärer Staat. Ein Staat, der die Leute erzogen hat zur Obrigkeitsgläubigkeit. Immer zackig, immer militärisch, immer im Stechschritt voran. Ja, mit Tschingderassabum und nach oben gucken, was der Kaiser sagt, was der Kanzler sagt, was ich weiß nicht wer sagt. Und das hat sich dann fortgesetzt. Die Weimarer Republik war entgegen dem, was die meisten Leute glauben, keine richtige Volksherrschaft im klassischen traditionellen Sinne, so wie sie das in der Schweiz kennen. Die Weimarer Republik war im Wesentlichen ein stark sozialistisch angehauchtes Ding, was so ein Mittelding zwischen BRD und DDR war. Da hat man sozialistische Politik im Wohnungsmarkt, in der Industrie und überall betrieben und sich dann über die Misserfolge gewundert und sich gefragt, warum die Wirtschaft abschmiert. Man hat hier einen Schuldigen, das war der Versailler Vertrag. Der hat Schaden angerichtet, aber der war nicht das Einzige. Hätte man nicht diese ganzen sozialistischen Wirtschaftspolitikmaßnahmen in der Weimarer Republik ergriffen, dann hätte diese Republik möglicherweise überlebt und Hitler wäre nicht an die Macht gekommen. So war diese Republik den Wirrungen und Irrungen der internationalen Kapitalströme komplett ausgeliefert und mit dem Crash 1929 ging es dann bergab. Und das heißt also, die war genauso autoritär in gewisser Weise. Und weil sie so autoritär strukturiert war, hatte Hitler auch es so leicht, dann eine autoritäre Diktatur mit Hilfe der Weimarer Verfassung zu etablieren. Das heißt also, wir haben im Prinzip eine Kette von obrigkeitsgläubigen Strukturen geschaffen und die Bundesrepublik Deutschland, die dann 1949 aus der Taufe gehoben worden ist, hat sich nur scheinbar von dieser Tradition verabschiedet. Und zwar, weil man gesagt hat, okay, wir führen das alles ein, was die Amerikaner wollten. War auch gut, ja. Aber wir führen nicht die Dinge ein, die dann zu einer echten Kontrolle der Politik durch den Souverän führen. Am Ende der Kette gibt es immer noch einen, der die Ansage macht und der sich über alles hinwegsetzen kann. Und das ist die politische Klasse und eine machtbewusste kleine Clique an ihrer Spitze. Das ging in der Bundesrepublik aus zwei Gründen gut. Erstens, weil die Alliierten da waren, also in der alten Bundesrepublik. Erstens, weil die Alliierten da waren und zweitens, weil wir noch eine politische Klasse hatten, die den Dienst am Volk und Gemeinwesen in den Mittelpunkt ihres Denkens gestellt hat, jedenfalls weitgehend. Wenn Sie an Leute denken wie Adenauer, wie Brandt, wie Schmidt, auch wie Kohl, ja, wie Strauß, ja, das waren Leute, die haben ich würde mal sagen, eigentlich 99% ihrer Wachenzeit darauf verwendet, sich zu fragen, was ist wichtig und gut und richtig für das Gemeinwohl? Und zwar nicht im Sinne von sozialistischer Umverteilung, sondern was müssen wir tun, damit dieses Land auf eigenen Füßen stehen kann und damit sich die Kreativität seiner Menschen entfaltet? Ja? Und was haben wir heute? Schauen Sie sich mal die Gestalten an. Ja? Schauen Sie sich die Gestalten an. Ein Badefuhl, der tatsächlich vorgestern gesagt hat, Russland greift uns nicht an, jetzt nicht an, weil wir stark sind. Ja, da frage ich mich, wer hat ihn eigentlich auf die Menschheit losgelassen? Ja, wer bringt solche Sprüche? Wer denkt sich sowas aus? Oder nehmen Sie auch Bundeskanzler Merz? Es tut mir leid. Der Mann, es gibt nichts, was Sie finden, was er gesagt hat, wo er nicht auch das Gegenteil schon davon gesagt hat. Finden Sie nicht. Also egal, welchen Videoausschnitt Sie irgendwo finden, was er gesagt hat, Sie finden einen, wo er mit dem gleichen inbrünstigen Ton das Gegenteil sagt. Dieser Mann ist, wie soll ich sagen, also entweder eine ferngesteuerte Puppe oder er ist wirklich kognitiv behindert.
Ich muss da gleich an den chinesischen Strategen denken, Sun Tzu, der ja gesagt hat, wenn du deine eigene Lage kennst und auch die des Gegners, dann wirst du in den Schlachten bestehen. Aber wenn du auch deine eigene Lage verkennst oder auch die des Gegners, dann wirst du untergehen. Und eben solche Sprüche, wie es da vom Badefuhl, die deuten natürlich darauf hin, dass der auch keine Ahnung hat von der eigenen Situation. Ich möchte jetzt aber nochmal schnell zurückkommen zu Milley. Sie haben da kürzlich ein Zitat von ihm kolportiert. Das Zitat lautet, Sie können mit Linken nicht verhandeln, denn die wollen Sie umbringen. Javier Milley. Und Sie haben das übernommen und ergänzt, wir werden auch nicht verhandeln. Verhandeln war gestern. Das ist also auch ziemlich martialisch. Was haben Sie damit genau gemeint?
Also, es ist völlig klar, dass die linke politische Klasse keinerlei Reformen zulassen wird, solange sie an der Macht ist. Und zwar deswegen, weil ihre gesamte Machtstruktur beruht eben auf der falschen Politik. Sie müssen diese ganze Verschwendung betreiben. Sie müssen im Grunde genommen die Bürger in Abhängigkeit bringen, in Unmündigkeit bringen. Sonst sind sie weg vom Fenster. Das heißt also, sie werden erst stürzen, wenn ihre Politik sich in einer Katastrophe entladen hat, die dann im Grunde genommen zu einem Zusammenbruch der regelbasierten Ordnung führen kann, wenn man es dann nicht managt. Und es wird in dieser Situation, wird es dann Leute geben, die sich dann wieder hinstellen werden, sagen, wir brauchen jetzt nationale Einheit und so ein Bullshit. Jetzt muss von ganz links bis ganz rechts müssen jetzt alle am gleichen Strang ziehen. Und diese ganze, was Sozialisten halt so absondern, wenn sie ihre Macht final sichern wollen. Und dann wird es heißen, ja, jetzt müssen wir doch alle miteinander kooperieren, dann ist die Brandmauer weg, aber die Linken müssen auch an Bord sein, wir müssen alle Interessen berücksichtigen, so eine Art große Koalition, so dann die sozialistische Einheitspartei Deutschlands noch ohne Brandmauer. Also sowas wird man sich dann irgendwie vorstellen wollen. Und dann sage ich, so eine Art von Kompromiss darf man nicht schließen. Diese linke Wirtschaft hat abgewirtschaftet. Und es gibt keinen Kompromiss. Es gibt in einem Deutschland, das sich wieder aus dem Schlamm, in den es die reingeritten haben, erheben soll, gibt es keinen Platz mehr für linke Ideen. Es gibt auch keinen Kompromiss mit dem Sozialismus, weil der Sozialismus eine Lüge ist. Stellen Sie sich vor, dass wir sagen, 2 und 2 ist 4 und die sagen, es ist 5. Der Kompromiss ist 4,5. Da bin ich verrückt. Ich unterschreibe doch nicht, dass 2 und 2 4,5 ist. Gut. Und da sage ich, das gibt's nicht mehr.
Aber in der Politik, angenommen, Sie wären Bundeskanzler und möchten die Steuern, was weiß ich, um 20% streichen. Ich nehme an, Sie möchten mehr streichen, aber bleiben wir mal bei 20%. Die Sozialdemokraten sagen, sie wollen überhaupt nicht Steuern senken. Sie wollen noch höher, jetzt wollen sie noch eine Erbschaftssteuer und so weiter. Da muss man sich ja irgendwo finden. Und gerade sagen wir bei einem Steuerprozentsatz der Senkung, ja. Das wäre es dann relativ einfach, einen Kompromiss zu finden. Oder würden Sie so etwas auch ausschließen?
Komplett ausschließen. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die Katastrophe so groß werden wird, dass diese Frage sich gar nicht stellt, dass wir die Sozialisten noch fragen müssen. Also ich denke, dass keine Reformregierung Erfolg haben kann, die nicht genau das macht in der gleichen Kompromisslosigkeit oder noch mit mehr Härte sogar als das, was Milley macht. Und was das Thema Steuern angeht, 20% ist die falsche Zahl. 100% ist die richtige Zahl. Ja? Also wenn Sie meine Bücher lesen, dann wissen Sie, dass ich die komplette Abschaffung dieses gesamten Steuersystems fördern. Steuern sind Raub und dann 10% des Bruttosozialprodukts in Form einer Konsumsteuer. And that was it. Ja, Und damit muss der Staat dann klarkommen. Da sind dann keine NGOs mehr drin, da sind keine Klimahilfen mehr drin, da ist keine Entwicklungshilfe mehr drin, da ist kein Pharma-Mafia-Geld aus dem Gesundheitsministerium mehr drin, da ist keine Indoktrination der Jugend im Erziehungsministerium mehr drin. Das ist dann alles nicht mehr drin. Gut. Da sind auch keine 6 Millionen öffentlichen Angestellten drin. Das kann die KI machen.
Ja, das mit KI könnte man wahrscheinlich sehr viel einsparen, ja. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Die Zeit ist ja schon wieder fast um. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler mit verfassungsändernder Mehrheit wären, was wären so die 3 ersten Maßnahmen, die Sie ergreifen würden?
Also zum Glück werde ich das nie, weil ich das auch gar nicht anstrebe, aber lassen wir es als Gedankenexperiment mal zu. Das wäre das Erste, wäre die Reduktion der Ministerien auf 3. Ja, das heißt, es würde nur noch 3 Ministerien geben. Das Zweite wäre...
Welche wären also, das?
Das wäre Finanzen, Verteidigung und Äußeres, alles andere kann weg. Förder kann weg. Damit natürlich einhergehend eine Senkung der Staatsausgaben um 80-90%. Das Zweite wäre eine Abschaffung aller Steuern, außer einer Konsumsteuer, die auf 10% des Bruttosozialprodukts normiert wird, sodass diese 3 Ministerien dann bezahlt werden können. Und das Dritte wäre eine Abschaffung aller Gesetze, die wir seit 1970 eingeführt haben.
Inklusive da die Klimabestimmungen im
Das sowieso, das zuallererst, das ist das Allerwichtigste. Wir haben tausende von unsinnigen Gesetzen seit 1970 eingeführt. Und wenn wir diese Gesetze alle abschaffen, dann landen wir nicht in der Anarchie. Da waren wir auch 1970 nicht. Ich weiß es, ich war schon dabei.
Sehr gut. Sind wir gespannt, ob die Leute auch wirklich diese Verantwortung übernehmen wollen. Ich glaube, dass viele Leute die Freiheit deshalb scheuen, weil sie Verantwortung eben nicht so gerne tragen wollen. Das ist, ich wurde auch mal gefragt an einem Podium, wie bringen wir die Leute dazu? Dann sagen wir, du musst sie zwingen.
Wenn sie Realität wird sie zwingen. Man muss einfach aufhören, ihre falschen Entscheidungen durch staatliche Zuschüsse zu alimentieren.
Herr Krall, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Wir werden uns wahrscheinlich in Größenordnung einem Monat wieder treffen, wenn Sie dabei sind. Würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Alles Gute.
Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Danke und bis dahin.